Ruhe und Gelassenheit im Alltag. Wer wünscht sich das nicht? Ein Leben im Frieden mit sich selbst und mit seinen Mitmenschen. Wer hat nicht ganz tief in seinem Herzen diese Sehnsucht? Ich denke, wir alle haben diese Sehnsucht. Und ich denke, jeder Mensch hat diese Sehnsucht. Und insbesondere in Zeiten, die turbulent sind, die herausfordernd sind, in Zeiten, die nicht gewöhnlich sind, die uns anstrengen, da merken wir, wie wir diesen Frieden ganz besonders brauchen. Und wir erleben es alle, eigentlich weltweit, in dieser Corona-Pandemie, in dem, was so abgeht, in den Einschränkungen, in den Existenznöten und all dem, was dadurch also auch für viele Leute daraus resultiert. Das sind sehr herausfordernde Zeiten. Aber zusätzlich hat auch jeder seine eigenen Kämpfe, seine eigenen Baustellen. Und darum, jeder Mensch sehnt sich nach dieser Ruhe und nach diesem Frieden. Und die gute Nachricht ist, dass Gott uns diesen Frieden schenken möchte. Gott will, dass wir Frieden haben. Denn wir dürfen uns gewiss sein, dass er derjenige ist, der in Kontrolle ist, dass er derjenige ist, der regiert, egal was für ein Chaos im Außen ist. Und er will uns einen Frieden schenken, der eben nicht von diesen äußeren Umständen abhängig ist. Und auch Jesus hat viel vom Frieden gesprochen. In Johannes 14, Vers 27, da sagt er, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Ein Frieden, den uns niemand sonst auf der Welt geben kann. Den hat Jesus uns versprochen. Das ist eine Verheißung. Ja, da dürfen wir klatschen, da dürfen wir jubeln, aber dürfen wir uns freuen, dass dieser Friede für uns zur Verfügung steht. Und ich denke auch, dass dieser Friede ein Erkennungsmerkmal der Kinder Gottes ist. Und wenn er es nicht wirklich ist im Alltag, dann sollte er es zumindest sein. Könnt ihr dem zustimmen? An dem Frieden sollen die Menschen uns erkennen, den wir ausstrahlen. Denn wirklich, es haben so viele Menschen Angst, sind verunsichert. Und wir als Kinder Gottes, wir, die wir Jesus kennen, die wir eine persönliche Beziehung zum Vater haben, wir dürfen den Menschen einfach diesen Frieden bringen. Wir dürfen diesen Frieden einfach ausstrahlen, wir dürfen diesen Frieden ihnen zusprechen, indem wir Gott bezeugen. Und ja, ich habe so gedacht, wir als Nachfolger von Jesus, wir tragen das Prädikat Made in Heaven. Und das macht uns zu Friedensboten, dieses Prädikat Made in Heaven. In Jesaja 52, Vers 7, da heißt es, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der sagt zu Zion, dein Gott ist König. Und bei diesem Frieden geht es um mehr als oberflächliche Harmonie. Es geht um mehr als einfach nur ein schönes Gefühl, was man so hat, wenn die Dinge glatt laufen, wenn alles rund läuft. Ich meine, wir alle lieben das. Wir lieben solche Zeiten. Aber wir wissen auch, dass es im Leben auf und ab geht. Dass es diese Zeiten durchaus gibt, aber dass es auch die herausfordernden Situationen gibt. Und gerade in diesen Zeiten möchte Gott jedem Menschen Frieden schenken. Er möchte ja nicht nur uns den Frieden schenken. Das ist ja das, was er grundsätzlich für jeden will. Also das ist für jeden Menschen bestimmt. Als Kinder Gottes dürfen wir in dieser Verheißung leben, aber es ist für jeden Menschen bestimmt, weil Gott möchte, dass jeder Mensch in diese Bestimmung hineinkommt und in diesem Frieden leben kann. Und die Bibel gebraucht für Frieden einen besonderen Begriff. Und ihr alle kennt diesen Begriff für Frieden, dieses Wort Shalom. Shalom. Und das ist Hebräisch. Und Shalom bedeutet zunächst einmal Unversehrtheit und Heil. Es bedeutet Befreiung von jedem Unheil, von Unglück Und es bedeutet auch Gesundheit, Wohlbefinden, Sicherheit, Ruhe, Frieden. Also das, was wir unter Frieden verstehen, ist eigentlich nur ein Teil von dem, was Shalom eigentlich meint. Shalom, das ist wirklich Fülle, Fülle des Lebens, Leben im Überfluss. Das ist Shalom. Aber gleichzeitig müssen wir trotzdem auch zur Kenntnis nehmen, dass echter Friede, dieser Shalom, kein Selbstläufer ist. Auch wenn er uns verheißen ist, ist dieser Shalom kein Selbstläufer. Das heißt, er ist nicht einfach so da, ohne dass ich irgendwie einen persönlichen Beitrag dazu leiste. Gott möchte ihn zur Verfügung stellen. Er ist verfügbar, aber ich muss mich oder wir dürfen uns immer wieder nach diesem Shalom ausstrecken. Ja? Es ist so wie mein Glas Wasser, es ist da, hier steht es. Es ist verfügbar, aber ich muss letztendlich das Glas nehmen. Wenn ich Durst habe, dann muss ich das Glas nehmen und einen Schluck trinken. Und das mache ich jetzt, weil ich tatsächlich Durst habe. Und genauso ist das auch mit dem Frieden. Wir müssen uns nach diesem Frieden ausstrecken und ihn ergreifen. Aber wir stellen auch fest in unserem Alltag, dass dieser Frieden wirklich umkämpft ist. Ich meine, der Feind schläft nicht. Ja? Der Feind liebt es tatsächlich. Wenn er etwas liebt, dann liebt er es, uns unseren Frieden zu rauben. Und somit befinden wir uns tatsächlich in einer Kampfzone. Unser Alltag, unser alltägliches Leben ist eine Kampfzone. Und wenn wir uns diesen Frieden nicht immer wiederholen, ja, dann werden wir ihn auch nicht haben, weil der Feind ihn uns raubt. Ihr seht schon thematisch, in welche Richtung es heute geht. Und ich möchte einfach mit euch gemeinsam heute über diese Verheißung des Friedens Gedanken machen, den Gott uns schenken möchte. Und ich möchte uns einige ganz praktische Schritte zeigen, wirklich, die wir im Alltag gehen können, was wir tun können, damit wir diesen Frieden haben. Weil das Wort Gottes ist voll von praktischen Ratschlägen, die Bibel. Und die wollen wir für uns nehmen und umsetzen. Der Titel meiner Predigt heute ist Friede ist mehr. Friede ist mehr als oberflächliche, alles prima. Ich fühle mich heute ganz gut. Ja, ich bin entspannt. Nein, Friede ist mehr, denn Friede ist Shalom. Wenn ich nur bete, Herr, schenk mir deinen Frieden, und ich hinterlasse in meinem Umfeld einen Scherbenhaufen nach dem anderen, muss ich mich auch nicht wundern, wenn der Friede ausbleibt und dass mein Leben nicht gelingt. Deswegen, also Gott hat uns tatsächlich Verantwortung übertragen, dass wir uns immer wieder öffnen, dass wir uns immer wieder nach dem Frieden ausstrecken und damit wir dann auf diesem Wege auch diese Friedensboten sein können, zu denen wir bestimmt sind. Das ist unser Auftrag. Und ich möchte euch einladen, jetzt den Predigttext mit aufzuschlagen, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Auch zu Hause schlagt eure Bibel auf oder nehmt eure Handy-App. Und ich lese aus Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Und dort steht Folgendes. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich lese Vers 7 nochmal. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das war jetzt die Hoffnung für alle Übersetzung. Wenn wir den Text mal betrachten, wenn ihr ihn jetzt vor euch hättet, aber vielleicht hat sich das auch eingeprägt, dann stellen wir fest, dass es bestimmte Voraussetzungen gibt, dafür, dass wir den übernatürlichen Frieden empfangen können. Und das Verbindungswort dann in Vers 7 bestätigt es eindeutig. Wenn, dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Also es geht hier schon scheinbar um Bedingungen. Ja, ich habe gesagt, Friede ist nicht der Selbstläufer, er ist verfügbar, aber er ist kein Selbstläufer. Und von daher geht es um bestimmte Bedingungen, bestimmte Voraussetzungen, wo Gott uns einfach Verantwortung übertragen hat. Und als ich den Text dann noch weiter betrachtet habe, ist mir irgendwie aufgefallen, dass es sich in diesem kurzen Abschnitt um eine Beschreibung von unseren drei Beziehungsfeldern handelt, in denen jeder von uns lebt. Also in diesem Abschnitt werden alle Beziehungsfelder beschrieben oder angedeutet, in denen wir leben. Nämlich das Beziehungsfeld Mensch zu Mensch. Das wird durch 5 deutlich. Da heißt es, alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Das ist also hier, liebe Edith, was kann ich dir Gutes tun? Darf ich dir auch etwas zu trinken anbieten? Alle Menschen sollen ein nettes Lächeln. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Von Mensch zu Mensch. Aber es ist auch das Beziehungsfeld des Menschen zu sich selbst. Und das deutet Vers 6 an. Macht euch keine Sorgen. Also Sorgen, das hat, natürlich sind die immer auf irgendwas gerichtet, die Sorgen, was im Außen ist. Aber es hat erstmal was mit mir selbst zu tun. Es ist etwas, was in mir passiert. Wenn ich permanent Sorgen habe, dann dreht sich immer was in meinem Kopf und ich bin die ganze Zeit mit mir und meinen Sorgen beschäftigt. Und das dritte Beziehungsfeld, das ist das Beziehungsfeld Mensch-Gott. Und das wird auch in Vers 6 deutlich. Da heißt es, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Das ist eindeutig diese vertikale Beziehung, die wir zu Gott haben. Und Paulus will uns dadurch vermitteln, denke ich, dass Friede wirklich ein ganzheitliches Geschehen ist. Und wenn nur wenn alle drei Beziehungsfelder in Ordnung sind, wenn die harmonisch sind, ja, wenn da keine Spannung ist, wenn da Frieden ist, dann haben wir wirklich den Frieden, der in diesem Vers verheißen ist. Der Friede, der in Vers 7 verheißen ist, der all unser Verstehen übersteigt. Und das ist für mich Shalom. Das entspricht dem Shalom, den ich als Begriff ja schon dargelegt habe. Und ich möchte mir mit euch gemeinsam jetzt einfach diese drei Beziehungsfelder angucken und schauen, inwiefern das wirklich Einfluss auf den Frieden in uns hat. Lasst uns einfach beginnen mit dem Beziehungsfeld Mensch-Mensch, Mensch zu Mensch. Der Vers, alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Vers 5, das ist die Empfehlung, die Paulus uns für unseren zwischenmenschlichen Umgang gibt. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Egal, ob jung oder alt, egal, ob arm oder reich, egal, ob Akademiker oder Arbeiter, egal, ob schwarz oder weiß, egal, ob Moslem, Buddhist oder Atheist oder Christ, alle Menschen, alle heißt alle, alle Menschen sollen unsere Güte und Freundlichkeit erfahren. Das ist eine ganz klare Aufforderung. Das ist das Herz Gottes, dass alle Menschen seine Güte und Freundlichkeit erfahren. Denn wenn ich sage, unsere Güte und Freundlichkeit, dann rede ich von der Güte und Freundlichkeit Gottes, die durch uns wirkt. Und Gott, er ist ja der Schöpfer aller Menschen und er liebt alle Menschen ausnahmslos. Und das soll sich an unserem Verhalten einfach ausdrücken. Das sollen die Menschen erkennen an unserem Verhalten. Gott liebt ohne Ansehen der Person und er zieht keinen vor und er weist auch nicht bestimmte Personen ab, weil ihm vielleicht das Äußere nicht passt oder ihre Art nicht passt, ihre Vorstellungen nicht passen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass es mich wirklich, wirklich sehr erschüttert hat letzte Woche und ja, die Tage, diese Rassenunruhen in USA, es hat mich sehr erschüttert und es erschüttert mich immer noch so sehr, was da für ein Unfriede ist, wirklich, was da für ein Gewaltpotenzial ist, was da für ein Hass ist, wie dieser Hass aber auch geschürt wird. Das ist, alle Menschen sind gleich, das ist ja einfach nur eine Farce, wenn man sich anschaut, was da abgeht. Und offiziell ist ja diese Rassendiskriminierung schon lange abgeschafft, aber trotzdem ist das immer noch in den Köpfen und in den Gedanken, in den Herzen. Und ich finde es einfach schlimm, dass auch ein Präsident, der eigentlich ein Friedensbote sein sollte, ja, weil er hebt die Bibel hoch, dass der Öl ins Feuer gießt, statt diesen Brand zu löschen. Ich möchte eigentlich gar nicht so politisch werden, aber wisst ihr, in diesem Zusammenhang habe ich mir da einfach auch Gedanken drüber gemacht, wenn wir über Friede reden. Weil Gott liebt wirklich alle Menschen, egal welche Hautfarbe und egal wie sie sind. Ja, Paulus sagt eben, dass Güte und Freundlichkeit uns im Alltag bestimmen soll, dass uns das auszeichnen soll. Und zwar innerhalb der Familie. Da ist ganz besonders ein gutes Übungsfeld, ja. Und gerade da lässt man ja auch manchmal raus, ne? Weil man fühlt sich ja irgendwie so sicher, auch der Liebe und der Beziehung des anderen gegenüber. Es ist ja alles so sicher, so selbstverständlich vielleicht, ja. Aber gerade das ist der Ort, wo wir diese Freundlichkeit, diese Güte und Freundlichkeit einfach auch miteinander einüben können. Aber auch am Arbeitsplatz, hey, die Kollegen sollen es einfach spüren. In der Schule, bei den Kids oder in der Nachbarschaft. Ein freundliches Wort über den Gartenzaun, ein freundlicher Gruß, ein Lächeln. Hey, es sind die Kleinigkeiten im Alltag, ja. Die Kleinigkeiten machen es aus. Und so können wir einfach Jesus repräsentieren. So repräsentieren wir ihn würdig. Und wisst ihr, wir kennen alle die Situation, wenn uns keine Wellen der Sympathie entgegenschlagen. Wir kennen alle die Situation, wo wir vielleicht auch mal mürrisch oder abweisend behandelt werden. Ja? Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich muss es bekennen, dass ich manchmal auch in einer Weise reagiere, wie ich eigentlich gar nicht reagieren möchte. Und wisst ihr, das geht alles so schnell, das kommt so unmittelbar. Ein Wort gibt das andere, es kommt irgendwas und wupp, kommt so aus der Tiefe, aus dem Bauch, irgendeine Reaktion und du willst es eigentlich gar nicht. Kennt das noch irgendjemand außer mir? Kennt das jemand? Okay, danke für eure aktive Beteiligung. Es ist gut, dass ich damit nicht alleine stehe, was die Sache aber grundsätzlich nicht besser macht. Aber so sind wir Menschen irgendwie. Aber ja, Gott möchte uns einfach verändern. Er möchte, dass wir das üben, dass wir das einüben, freundlich und gütig zu sein. In Epheser 4, Vers 32, da steht, seid aber freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und ich sagte, Familie ist ein guter Ort, um das zu üben. Aber als ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, da habe ich auch gedacht, hey, auch Gemeinde ist ein richtig guter Ort, um diese Freundlichkeit und diese Güte einzuüben und auch einander zu vergeben, weil es läuft ja nicht immer alles rund, auch zwischen uns nicht, weil wir sind ja nur Menschen. Und wir alle haben manchmal, ja, haben schon Situationen hier erlebt, auch miteinander, wo es auch mal knirscht, wo man sich mal reibt und vielleicht ist man dann so ein bisschen, aber hey, das ist eine gute Gelegenheit, um einfach auf deinen Bruder, auf deine Schwester zuzugehen, zu sagen, hey, es tut mir leid, wie ich mich gerade letztens dir gegenüber verhalten habe. Hey, es ist doch gar nicht so schwer. Und wenn wir das hier in diesem Umfeld, weil wir sind ja auch eine Familie, ja, so wie zu Hause die kleine Familie, so sind wir eine größere Familie, die geistliche Familie, der Christusgemeinde. Dann lasst uns einfach so miteinander umgehen, dass wir auch die Dinge bekennen einfach, die nicht richtig gelaufen sind und uns einander die Vergebung auch zusprechen. Weil wenn es uns hier nicht gelingt, wisst ihr, wenn es uns hier nicht gelingt, dann wird es uns draußen erst recht nicht gelingen. Also eigentlich ist die Gemeinde auch so eine Art Trainingslager, wisst ihr? Also ich meine, Paulus spricht ja viel vom Wettkampf und so und von dem sich vorbereiten von Disziplin und all das. Und ich finde, ja, Gemeinde ist wirklich ein Trainingslager, wo wir diese Dinge einüben können. Vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. Und diesen Satz möchte ich wirklich auch nochmal hervorheben und etwas vertiefen. Denn Unvergebenheit ist Sünde. Unvergebenheit ist eine sehr, sehr zerstörerische Sünde, die wirklich auch schlimme Auswirkungen hat. Sowohl im eigenen Leben als auch im Leben der Menschen oder des Menschen, dem ich nicht, wo ich nicht bereit bin zu vergeben, wo ich nicht bereit bin, ihn aus seiner Schuld zu entlassen. Es hat sehr zerstörerische Auswirkungen. Und das soll bei uns als Kindern Gottes nicht so sein, dass wir nicht bereit sind zu vergeben, denn wir müssen uns immer bewusst machen, dass Gott uns selbst vergeben hat und er hat uns unermesslich viel mehr vergeben als das, was wir irgendeinem Menschen, egal was der getan hat, so schlimm es auch klingen mag, vergeben können. Gott hat uns so unendlich viel mehr vergeben und deswegen ist Unvergebenheit auch wirklich eine Sünde, die, ja, die wirklich schlimm ist. Jede Sünde ist schlimm, aber Unvergebenheit, das macht etwas in der Tiefe. Das erzeugt auch so eine bittere Wurzel, wisst ihr? Und diese bittere Wurzel, die wächst und die vergiftet alles. Die vergiftet einen von innen, die vergiftet das Außen. Und es hat sehr, sehr schädliche Auswirkungen. Bis hin zu Krankheit, körperliche Krankheit, psychische Krankheit. Und gerade die Psychosomatik bestätigt das auch. Also es ist wirklich medizinisch von Wissenschaftlern bestätigt, dass das ganz, ganz schädliche Auswirkungen hat, wenn man in Unvergebenheit lebt. Aber das Schöne und das Geniale ist, dass wir einen Schlüssel haben, dass wir einen Weg haben, ja, dass wir Vergebung aussprechen können, weil uns vergeben ist, weil wir in Christus sind. Und das sollen die Leute erfahren. Und dadurch sind wir Friedensboten. Ja. Da, wo wir das aussprechen, wo wir Dinge auch bekennen, die einfach nicht in Ordnung gelaufen sind. Hey, da staunen manchmal die Leute einfach so, weil sie es gar nicht gewohnt sind. Ich hatte mal am Arbeitsplatz etwas Probleme mit einem Psychologen. Das war eine ziemliche Auseinandersetzung gewesen. Er ist aber auch ein Typ, der mit vielen Leuten aneinander gerät. Aber er ist auch ein totaler Eigenbrödler, der sich dann auch sehr zurückzieht. Und der war wirklich ganz, ganz komisch. Und bis es dann eben zu diesem Krach kam. Und ich habe danach, muss ich ehrlich gestehen, schlecht über ihn geredet. Weil es hat sich angeboten. Ich weiß, dass er bei den Kollegen auch nicht gut gestellt ist. Und ich habe gesagt, oh, hast du mitgekriegt und so. Und der, schon wieder. Und ich habe gemerkt, dass ich da in etwas reingekommen bin, was mir nicht gut tut. Was eine bittere Wurzel in mir macht. Und ich habe festgestellt, dass auch meine Distanz zu ihm, die ohnehin schon groß war, dass sie noch größer wurde. Und ich habe irgendwie, ja, Gott hat mir das einfach gezeigt und er hat mich überführt. Und ich habe es vor Gott bekannt. Und dann habe ich auf einen Moment gewartet. Ich habe gebetet, Gott, schenk du mir wirklich die Stärke, ja, den Mut, auf diesen Mann zuzugehen. Und es ist schon eine harte Nuss, dieser Typ irgendwie. Und schenk du mir den Mut, auf diesen Typ zuzugehen und ihm einfach das zu bekennen, dass ich schlecht über ihn geredet habe und dass ich mich dafür entschuldigen möchte, dass ich um Vergebung bitten möchte. Und irgendwie hat Gott mir die Gelegenheit geschenkt und ich habe ihm das gesagt. Und im ersten Moment hat er gesagt, ach, wieso, war doch gar nichts und so, ist doch nicht so schlimm. Und dann kam er einen Moment später auf mich zu und hat gesagt, also Herr Wansowitsch, ich muss sagen, das rechne ich Ihnen hoch an, dass Sie diesen Mut aufgebracht haben, einfach so das auszusprechen und dass Sie das einfach auch so bekannt haben. Also das rechne ich Ihnen hoch an. So, und seit diesem Tag ist unser Verhältnis ein völlig anderes. Nicht nur, dass dieser Streit und das, was es eigentlich ging, das ist irgendwie aus der Welt, sondern auch das Verhältnis zu ihm ist ein anderes. Also er ist noch immer nicht derjenige, mit dem ich jetzt unbedingt ein Bier trinken gehen würde oder einen Kaffee, aber wir haben ein gutes Verhältnis am Arbeitsplatz und das ist geklärt dadurch, dass ich das bekannt habe Und so geschieht einfach Versöhnung. Und so sind wir Friedensboten, ganz praktisch. Okay, ein weiterer Begriff, von dem die Rede ist, es geht um unsere Güte. Ja? Wir sollen nicht nur freundlich sein, sondern wir sollen auch gütig sein. Ja? Und Güte, das ist, finde ich, so ein Begriff, der ja vielleicht ein klein bisschen veraltet ist irgendwie. Also wir im christlichen Kontext, wir Bibelleser, wir kennen den Begriff Güte, aber normalerweise spricht draußen jetzt keiner von Güte unbedingt. Und dann habe ich gedacht, es ist vielleicht einfach mal gut, in Wikipedia nachzuschauen, was da steht unter Güte. Und so habe ich den Begriff Güte eingegeben und dort heißt es Folgendes: Per Definition unter Güte, Klammer auf, von Gutheit, früher auch Herzensgüte, Klammer zu, versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Elemente von Güte sind Gutes tun, Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Als Gegenteil von Güte bzw. Herzensgüte werden Strenge und Unnachgiebigkeit angesehen. Und jetzt passt gut auf, im Christentum ist Güte eine der Haupteigenschaften Gottes, sowie Frucht des Heiligen Geistes. Also das fand ich schon interessant, dass auch in dieser Wikipedia-Definition also auch nochmal Bezug auf den Glauben, auf den christlichen Glauben genommen wurde und dass das als eine der Haupteigenschaften Gottes, die es ja auch ist, angeführt ist, genauso wie auch als Frucht des Heiligen Geistes. Also, halten wir fest, Güte ist eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Gutes tun, Gnade üben, Barmherzigkeit. Und ja, da es ja eine Frucht des Heiligen Geistes ist, habe ich gedacht, es ist gut, wenn wir Galater 5, Vers 22, wo es um die Frucht des Geistes geht, wenn wir das nochmal so auf uns wirken lassen. Und in Galater 5, Vers 22, da heißt es, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. So, also was hier einfach nochmal ganz deutlich wird, was wir brauchen, bei allem gut sein wollen, bei allem freundlich sein wollen, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Frucht des Geistes. Diese Frucht, die soll wachsen in uns, die soll zunehmen in uns. Weil in dem Maße, wie diese Frucht in uns wächst, in dem Maße werden wir auch einen besseren Umgang mit unseren Mitmenschen bekommen. In dem Maße werden wir dazu befähigt, Menschen zu dienen, barmherzig zu sein und auch mal über die Fehler anderer und tatsächlich auch über die eigenen Fehler hinwegzusehen und nicht alles immer vorhalten zu müssen, was vielleicht falsch lief. Also es macht uns im Ganzen einfach nachsichtig und entspannter. Und das finde ich großartig. Ja? Großartig, dass wir diesen Heiligen Geist haben. Wir haben das auch schon besungen heute. Und der lebt in uns, der lebt in dir und mir. Und der macht es möglich, dass wir in diesem Frieden eintauchen können, dass wir solche Beziehungen zu unseren Mitmenschen haben können. Und das bedeutet wirkliche Freiheit. Aber diese Freiheit, die geschieht nur dann, wenn wir wirklich auch in der Partnerschaft und in der Kooperation mit dem Heiligen Geist leben und wenn wir uns von ihm auch verändern lassen wollen, wenn wir uns danach ausstrecken. Und das geschieht letztendlich dadurch, dass wir Gottes Gegenwart suchen. Das geschieht durch Gebet. Das geschieht dadurch, dass wir im Wort Gottes lesen, in der Bibel. Und so werden wir Stück für Stück immer mehr in das Wesen von Jesus verwandelt. Und das ist doch das, was wir alle wollen. Also wir dürfen uns gewiss sein, dass es sich lohnt, sich auf diese Weise in die Beziehung zu unseren Mitmenschen zu investieren, weil wir dadurch selber auch eine ganz neue Qualität und Intensität auch von Beziehungen untereinander erleben werden. Davon bin ich überzeugt. Das nächste Beziehungsfeld, über das ich jetzt sprechen möchte, ist das Beziehungsfeld des Menschen zu sich selbst. Genau als Beispiel eben aus dem Predigttext, Vers 6, macht euch keine Sorgen. Das ist die Empfehlung von Paulus, macht euch keine Sorgen. Und es gibt letztendlich kaum etwas, was uns mehr den Frieden rauben kann, als Sorgen. Und wir alle kennen das, ja, wir alle kennen Sorgen. Es gibt keinen Mensch, der keine Sorgen kennt. Und wir alle wissen auch, was das mit uns macht. Und ich liebe Matthäus 6, Vers 25 bis 26, wo Jesus sagt, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Sagt er zu uns Menschen. Und ich liebe wirklich diese wunderbare Aussage, weil da ist so eine kindliche Unbeschwertheit drin, so was Unbekümmertes. Da ist auch so ein Urvertrauen, ja? Ein Urvertrauen kommt da zum Ausdruck, was wir in Gott haben dürfen. Aber außerdem drückt es auch grenzenlose Liebe aus, die Gott zu uns hat. Und es bestätigt auch den Wert, den wir in Gottes Augen haben. Hey, wenn ich für die Vögel sorge, ich könnte jetzt sagen, wenn ich selbst für die kleinen Insekten sorge und was weiß ich, für die Mikroorganismen und all das, was es so gibt, ja, hey, wie sollte ich da nicht erst recht für euch sorgen, ja? Für euch als Menschen, die ich nach meinem Ebenbild geschaffen habe. Hey, das ist so wunderbar. Weil Sorgen sind wirklich furchtbar anstrengend. Sorgen sind wirklich anstrengend und sie rauben einem buchstäblich den Schlaf. Sie bringen um unsere Gesundheit und unseren Frieden. Und Sorgen belasten letztendlich auch wieder die zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wahrscheinlich wart ihr auch schon mal mit Personen zusammen, die, wo ihr zwei Stunden zusammengesessen habt, wolltet eigentlich schon unterhalten, einen schönen Austausch haben, aber die Person redet vielleicht die ganze Zeit nur von ihren Sorgen. Und beim nächsten Mal auch wieder, die redet nur über ihre Sorgen. Wisst ihr, das ist gar nicht gut für Beziehungen. Und irgendwann merkt man so ein natürliches, so ein ganz, das kommt so, dass man sich zurückzieht. Man zieht sich einfach zurück, weil man merkt, man fühlt sich nicht wohl damit, wenn andere Menschen immer nur von ihren Sorgen reden. Ja, das heißt natürlich nicht, dass wir nicht ein offenes Ohr und offen sein wollen, um die Bedürfnisse des anderen zu hören. Darum geht es gar nicht. Ich denke, ihr könnt das unterscheiden, oder? Also Sorgen sind zersetzend, ja. Und sie führen letztendlich auch zu Ängsten. Und Angst kann man vor vielem haben, vor dem eigenen Versagen, vor Krankheit, brauche ich jetzt gar nichts zu sagen bei Corona. Aber auch Angst vor der Zukunft, Angst vor Altersarmut, vor Krieg und so weiter. Aber Gott will das nicht für uns, für seine Kinder. Er möchte, dass wir frei sind von Sorgen, er möchte, dass wir frei sind von Angst. In 1. Petrus 5, Vers 7, da werden wir auch ganz klar aufgefordert, alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen, das Gott uns gibt. Er sorgt für uns. Und wie gut ist es das, einfach zu wissen, dass Gott wirklich für uns sorgt, in allen Belangen. Und er sorgt nicht nur für das, was wir im Alltag brauchen, da erleben wir alle wunderbare Versorgung. Wir haben auch schon verschiedene Versorgungswunder erlebt. Er hat letztendlich auch für uns gesorgt, der Vater, dass er seinen Sohn für uns gesandt hat, dass er seinen Sohn für uns als Opfer hingegeben hat, für uns, für all das, für all die Fehler, für all unsere Unfähigkeit, für all das, was uns von Gott trennt und uns durch seinen Sohn mit ihm versöhnt hat, sodass wir in einer persönlichen Beziehung zum Vater leben können. Auch in dieser Weise hat Gott für uns gesorgt oder vorgesorgt. Und wir dürfen wissen, wenn er das getan hat, hey, wird er uns dann irgendetwas anderes vorenthalten? Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, was bei dir gerade abgeht. Er weiß, wo deine Not ist. Er weiß, wo deine Ängste sind. Gib sie ihm ab. Gib sie ihm ab und er wird dir seinen Frieden schenken. Und er wird dir auch Schritte zeigen, die du gehen kannst. Weil er will dich da durchbringen. allgemein versuchen Menschen ja auf vielfältige Wege Frieden zu finden, ihre innere Mitte. Und wisst ihr, es gibt eine Vielzahl von Angeboten, so Meditationskurse, Achtsamkeitskurse und was weiß ich nicht, was alles, für was geworben wird, wie man ja zu mehr Ruhe, Entspannung, neuer Kraft, innerer Balance oder wie man es auch immer nennen mag, kommen kann. Und ich will auch nicht pauschal sagen, überhaupt nicht, dass diese Angebote nicht dazu beitragen können, dass der Stresspegel gesenkt wird, der eigene Stresspegel. Das ist es gar nicht. Also es gibt Entspannungstechniken, da kann man bestimmt den Stresspegel mitsenken und aus dem gehetzten Alltag vielleicht so ein bisschen mal für einen Moment zur Ruhe kommen. Das ist gar keine Frage. Aber es ist nicht das, was unser Gott für uns hat. Es ist nicht der Shalom, von dem das Wort Gottes spricht. Das ist nicht das, was uns verheißen ist. Ja? Und Leute, die sagen, ich suche das, aber ich will nicht mehr, die enthalten sich das Allerbeste vor. Gott hat so viel mehr für uns. Gott hat einen viel tieferen Frieden in Christus. Und damit komme ich zu dem letzten Beziehungsfeld, zu dem Beziehungsfeld Mensch-Gott. Und ich würde sagen, das ist das entscheidende Beziehungsfeld. Und hier gibt es in unserem Predigttext zwei Aufforderungen, die eindeutig auf diese vertikale Beziehung, auf diese Beziehung, die wir zu Gott haben, hinweisen. In Vers 4, einmal freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch, da geht es um ja, genau diesen Bezug zu Gott, dass wir uns freuen sollen, dass wir zu ihm gehören. Und der andere Vers ist Vers 6. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und jeder Mensch hat in sich eine tiefe Sehnsucht nach echtem, nach bleibendem Frieden. Jeder Mensch möchte diesen Shalom eigentlich haben. Und jeder Mensch sucht ihn irgendwie, bewusst oder unbewusst. Davon bin ich überzeugt. Und auch ich selbst habe viele Jahre danach gesucht. Ich war viele Jahre auf der Suche. Und ich habe viele Dinge ausprobiert. Und bei manchen Dingen habe ich gedacht, wow, das ist es jetzt. Das fühlt sich gut an. Aber Gott hat mehr für uns als nur gute Gefühle. Und erst, als ich wirklich mit meinem eigenen Stolz gebrochen habe und ans Kreuz gekommen bin, mich am Vorskreuz gekniet habe, erst als ich in dieser Weise wirklich zu Jesus gekommen bin und gesagt habe, Jesus, du siehst mein Leben, du siehst, dass das, was das für ein Haufen ist, für ein Haufen Mist, du siehst, was mich trennt und ich gebe dir das jetzt und ich bekenne das jetzt einfach, dass ich dich brauche, weil es ist der Stolz des Menschen, der das verhindert. Der natürliche Mensch will von Gott erstmal nichts wissen, weil er sein eigener Chef sein will. Und Gott musste mein Herz erstmal ganz tief berühren, bis ich an diesen Punkt gekommen bin. Und das möchte Gott auch bei dir tun. Ich weiß nicht, wer diese Predigt noch alles hören wird und ich sage es einfach jedem, der diese Predigt hört. Wenn du diese persönliche Entscheidung noch nicht getroffen hast, wenn du nicht weißt, dass du ein Kind Gottes bist, das durch das Blut Jesu Christi reingewaschen ist von aller Sünde, von aller Schuld, von allem, was dich trennt, dann möchte ich dich heute einladen. Komm zu Jesus, komm zum Kreuz, knie vor ihm nieder, demütige dich vor ihm, bekenne deine Schuld, bekenne ihm deine Sünde und er wird dich retten. Er hat schon alles dafür getan und er wird dir diesen Frieden geben, nachdem sich dein Herz so sehr sehnt. In Römer 5, Vers 1 bis 2, da heißt es, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Erst wenn wir also durch den Glauben an das Erlösungswerk Jesu gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott und Hoffnung auf Ewigkeit, auf die Ewigkeit. Nur wenn wir diesen Frieden mit Gott haben. Ansonsten ist dieser Friede leider, leider, leider nicht in Reichweite. Aber dieser Friede und das, was Gott für uns verheißen hat, es ist wirklich nur ein Gebet weit entfernt. Und das ist großartig, dass Gott es uns so einfach macht, dass wir uns nicht verbiegen müssen, sondern dass wir einfach kommen können, so wie wir sind. Und deshalb fordert Paulus uns doppelt dazu auf. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Ja, freut euch. Ich sage es nochmal, freut euch. Also er betont es doppelt. Ja, doppelt, das ist eigentlich, hört gar nicht auf zu jubeln, ja, wenn das da zweimal hintereinander steht. Wir dürfen uns voller Dankbarkeit jeden Tag wieder freuen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Frieden mit Gott haben, dass wir Hoffnung auf Herrlichkeit haben, dass wir eine Perspektive haben, die über den Tod, über das Grab hinausgeht, eine Perspektive für die Ewigkeit. Und wir dürfen uns freuen, dass wir schon hier und jetzt als Himmelsbürger leben dürfen. Wir sind hier und jetzt schon Himmelsbürger. Und das ist großartig, auch wenn wir hier auf dieser Welt sind. Und wir dürfen in jeder Lage zu Gott beten und wir dürfen ihm sagen, was uns fehlt, und ihm danken. Denn so heißt es in Vers 6, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und aus dieser Freude und diesem Verständnis heraus können wir zu Gott kommen und können ihm im Gebet alles hinlegen. Wir brauchen uns nicht mit unseren Sorgen zu plagen. Ja? Der Weg ist frei. Wir haben diese Verbindung. Ja? Wir können es ihm einfach sagen. Er hat uns versprochen, er sorgt für uns. Hey, das schafft so eine Freiheit, das schafft so eine Leichtigkeit im Leben. Ja, das heißt nicht, dass es keine Herausforderung geben wird, aber mit Gott lebt es sich ganz anders in diesen Herausforderungen. Und das ist etwas Großartiges. Und das schafft diesen Shalom, das schafft dem Shalom Raum. Aber wir sollen auch danken. Und weshalb ist Danken so wichtig? Weil Gott möchte, dass wir uns immer, einerseits möchte er, dass wir uns immer an das erinnern, was er schon in unserem Leben getan hat. Dass wir ihn dafür preisen und wenn wir wissen, was er schon getan hat, dann wissen wir auch, dass er das wieder tun kann oder dass er was anderes Großartiges tun kann, dass er andere Wunder tun kann. Das ist doch so eine Bestätigung. Deswegen ist das Danken so wichtig. Aber gleichzeitig drücken wir ihm auch unser aus, wie dankbar ihm wirklich wir ihm sind. Wir machen ihn groß dadurch. Wir ehren ihn dadurch. Und so können wir dann in Bezug auf das Zukünftige einfach auch im Glauben beten. Ja? Und wir können Danke sagen, bevor wir es empfangen haben, weil wir wissen, dass er uns hört, weil wir wissen, dass er weiß, was wir brauchen. Deswegen können wir schon Danke sagen, auch wenn das im Physischen noch nicht existent ist. Ich kann jetzt schon Danke sagen dafür, dass dieser Raum überquillt, auch wenn er jetzt nicht überquillt mit Menschen. Aber ich sage Danke dafür, dass dieser Raum, dass dieses Gemeindehaus überquillen wird, von Menschen, die hierher kommen, um Gottes Wort zu hören und dass der Strom des Lebens in die Stadt fließen wird. Das sind Dinge, die sind noch nicht zu sehen, aber sie werden geschehen und das sagen wir im Glauben. Warum? Weil es Gottes Herz ist, weil das ist, was Gott tun will. Und das ist nur ein Beispiel. Nimm es für deine ganz persönliche Situation und übertrag es. Und dann wirst du erfahren, wie dieser Friede, der höher ist als alle Vernunft, wie er dein Herz erfüllt, wie er dich verändert, wie er dein Umfeld verändert. Und diesen Shalom, den wünsche ich jedem von uns und auch für mich ganz persönlich. Amen. Ja, dann möchte ich jetzt gerne zum Abendmahl überleiten. Und ja, ihr lieben Geschwister zu Hause, ich hoffe, ihr habt auch alles bereit, seid startklar fürs Abendmahl, Brot und Wein oder Traubensaft. Und weil dieser Vers Philipper 4, Vers 4 ist, möchte ich ihn einfach ganz gerne nochmal als Ausgangslage, als Gedanke nehmen, mit dem wir in das Abendmahl gehen werden. Ich denke, die Größe Gottes und das, was er in Christus für uns getan hat, das haben wir jetzt wirklich deutlich nochmal hervorgehoben und in uns bewegt. Und darüber wollen wir uns freuen und mit Dankbarkeit einfach auch staunen und in dieser Haltung das Abendmahl feiern. Und in Philipper 4, Vers 4, da heißt es ja, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. So, mit dieser Freude wollen wir jetzt zum Tisch des Herrn gehen. Und darf ich euch einmal bitten, auch Anniko und Wilfried einmal kurz nach vorn zu kommen, das wäre schön.